Ihr eine Bibel dabei habt, und das hoffe ich, das ist immer wichtig, dass wir unser Werkzeug dabei haben, dann könnt ihr aufschlagen im Alten Testament das Buch Ruth. Es kommen hier die fünf Bücher Mose, Josua, Richter, und dann kommt das Buch Ruth. Und in diesem Buch Ruth möchten wir heute mal besonders zwei Menschen betrachten. Es gibt viele Aspekte, wie man diese, besonders die eine Person betrachten kann. Das Thema heute ist, eigene Wege führen immer in die Sackgasse. Eigene Wege führen immer in die Sackgasse. Mir geht es heute in diesem Buch Ruth um zwei Personen, hauptsächlich um zwei. Einmal ist es der Mann von der Naomi, der hieß Elimelech, und um Naomi selbst. Und es war eine Zeit, ich möchte einen Vers lesen aus Richter Kapitel 21, 25. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Diesen Satz könnte man heute formulieren in vielen christlichen Werken auch. Jeder tut das, was in seinen Augen richtig ist. Wisst ihr, die meisten Schwierigkeiten, auch in unserer Gemeinde, die gibt es, weil wir uns nicht vom Wort orientieren lassen, sondern weil jeder so sein eigenes Ding macht. Und jeder meint, ich mache das so und das habe ich schon immer so gemacht und das mache ich auch weiter so. In diesem Buch Ruth sind ganz wichtige Dinge, die wir für unser Leben mitnehmen können. Ich lese uns mal die ersten drei Verse. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem Juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi. Und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Was ist hier passiert? Hungersnot. Das begegnet uns in der Bibel oft. Hungersnot. Immer eine Folge, wenn das Volk Gottes sich von Gott distanzierte, Götzendienst betrieb, gab es immer Gericht. Und Gott hat sich nicht geändert, Geschwister. Wir haben heute, 2018, ganz große Hungersnot. Vielleicht nicht wir im Westen mit Nahrung, aber eine geistliche Hungersnot. Das Wort Gottes, die gesunde Lehre, das ist nicht mehr aktuell. Man möchte heute alles poppiger machen, alles moderner. Die Leute müssen noch unterhalten werden. Wir leben im 21. Jahrhundert. Und viele Prediger springen auf diesen Zug auf Kosten der Wahrheit der Bibel. Machen sie falsche Kompromisse. Und passen ihre Gottesdienste und ihre Art, wie sie mit Christus leben, völlig der Welt an. Und es wird einmal ein böses Erwachen geben. Geschwister, Elimelech verließ Bethlehem. Wisst ihr, was Bethlehem bedeutet? Brothaus. Brothaus eigentlich. Er verließ Bethlehem, das ist ein Bild, er verließ die Gemeinschaft mit Gott. Und er ging nach Moab. Ein Bild für einen Weg, den Gott nicht möchte. Im 5. Mose Kapitel 23, die Verse 3 bis 5. Da verbietet Gott, Gemeinschaft zu haben mit den Moabitern, weil auch sie immer wieder Israel in Sünde hineingeführt haben. Und hier ist auch etwas Schreckliches. Dieser Mann verlässt Bethlehem und geht in ein Feindesgebiet, um Nahrung zu erhalten. Wisst ihr, was ganz schlimm ist? Wenn Leute, die sich Christen nennen, ich sage bewusst nennen, ich sage nicht, dass sie es sind. Wenn die so einen auf gläubig machen, aber holen sich ihre ganze Inspiration von der Welt. Dein Lebensziel bestimmt dein Lebensstil. Dein Lebensziel bestimmt dein Lebensstil. Es ist immer gefährlich, wenn wir in Krisenzeiten abhauen. Wie viele Christen gibt es? Wenn es schwierig wird in der Nachfolge, sagen sie Goodbye, Jesus. Und dann machen sie ihr eigenes Ding. Und dann gehen sie in die Welt, so wie Elimelech mit seiner Familie. Dann suchen sie Nahrung dort, wo Gott gesagt hat, geht nicht dorthin. Wie manch einer kam vielleicht Sonntag zu Sonntag unter das Wort Gottes, hat falsche Kompromisse eingeschlagen und anstatt heute unter das Wort zu gehen, sitzen sie wieder in Kneipen oder woanders und sind genau wie Elimelech einen Weg gegangen, um scheinbar wieder Nahrung zu bekommen. Gott möchte uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Das hat er schon damals zugesagt. Israel, wenn du gehorchst, dann wird es dich nie irgendwo an irgendetwas Mangel leiden. Und könnt ihr mir mal eine Bibelstelle zeigen, wo Israel das getan hat, was Gott wollte, und sie hatten nichts zu essen und zu trinken? Kann mal jemand mir eine Bibelstelle zeigen? Die gibt es nicht. Aber ich kann dir hunderte von Bibelstellen zeigen, wo Israel nicht das getan hatte, was Gott getan hat, und sie sind von einer Not in die andere gekommen. Was sagt denn Jesus in Matthäus 6,33? Trachtet zuerst nach deinen Zielen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles ist das, was wir zum Leben brauchen, wird euch hinzugefügt werden. Und Geschwister, unser Problem ist, dass wir zuerst nach unseren Willen trachten und dann landen wir auf dem Bauch und dann machen wir noch Gott verantwortlich, weil er so schlecht zu uns ist. Anstatt mit uns ins Gericht zu gehen, dass wir eigene Wege gehen, dass wir auf uns und unsere Kunst vertrauen, anstatt auf Gott. Gott hat uns versprochen, dass er uns das, was wir brauchen, nicht Luxus, das, was wir brauchen, gibt er uns. Und wisst ihr, was vielleicht auch dein Problem ist? Dass du nicht mit dem zufrieden bist, was du hast. Das ist das größte Problem, was wir haben. Wir wollen immer mehr haben. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir in Hülle und Fülle haben. Aber er hat uns versprochen, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Elimelech geht mit seiner ganzen Familie, mit seiner Frau und seinen Kindern nach Moab. Wisst ihr, wir haben Verantwortung. Wenn du als Vater nicht mehr unterwegs bist für den Herrn Jesus, dann lässt du wahrscheinlich deine Frau mitziehen und deine Kinder auch. Sünde bleibt nie alleine. Sünde zieht immer mit. Elimelech sollte eigentlich der Hauspriester sein. Er sollte ein Vorbild sein. Er hätte jetzt beten müssen. Er hätte sagen müssen, Naomi, Machlon, Gian, wir fahren nicht dorthin. Egal wie schwierig das jetzt ist, wir vertrauen unseren Herrn. Der Herr wird uns durchbringen. Wir werden nicht Wege gehen des Ungehorsams. Aber wisst ihr, die ziehen einfach mit. Wie oft sind wir schon eigene Wege gegangen? Wie oft musste Gott uns fragen, wie in 1. Mose 3,9, wo bist du? Vielleicht muss Gott dich heute fragen, lieber Bruder, liebe Schwester, wo bist du? Bist du noch in meiner Nähe? Bist du noch in meiner Nähe? Gehört wirklich alles in deinem Leben mir? Wer bestimmt dein Leben? Oh, wir sagen, wir gehören dem Herrn Jesus ganz. Machen unser Ding. Gehören wir ihm wirklich ganz? Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Kann das in deinem Leben der Grund sein, warum du nie glücklich wärst, weil du immer zwischen deinem Eigenleben und dem Leben des Herrn hin und her wankst? Das Geheimnis eines gesegneten Lebens ist, indem man sich ganz Gott hingibt mit allem, was man hat. Und dass man aufhört, Dinge für sich zu berechnen. Ja, Herr Jesus, meine Gesundheit und das, wenn es mir nicht gut geht, das gehört dir. Mein Geld gehört mir. Wie ich die Kinder erziehe, das gehört mir, Herr. Wie ich meine Zeit anteile, bestimmst nicht du, das bestimme ich. Und wie ich diene und wo ich diene, bestimme auch ich und nicht du. Und dann wundern wir uns, dass wir am Ende unseres Lebens am Ziel vorbeigegangen sind. Wo bist du, Bruder, Schwester? Das Zweite. Elimelech wollte dem Gericht Gottes in der Heimat, geistlicher Heimat, dort in Bethlehem entgehen und zog nach Moab. Moab ist ein Bild für ein feindliches Gebiet, wie in Jakobus 4, Vers 4 ist die Welt. Und ausgerechnet in Moab, wo er dachte, da werde ich gerettet, da ist er gestorben. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du glaubst, dass du deine eigenen Programme im Leben machst, dann wirst du sterben. Geistlich und auch leiblich. Er dachte, Moab ist ein schönes Land. Und das war wirklich von der Optik her viel fruchtbarer als zu dem damals Bethlehem. Es war eine blühende Ebene. Kennen wir noch jemanden, der hat auf das Äußerliche geguckt und ist fürchterlich, fürchterlich gescheitert? Abraham und Lot. Oh, der Lot, der guckte, das ist toll, Sodom und Gomorra. Aber der Stadt, die Leute von Sodom waren böse. Das hat ihn aber nicht interessiert. Wundere dich nicht, dass du geistlich immer mehr abbaust, wenn du dich in Sodom und Gomorra oder in Moab befindest. Wo hältst du dich auf, innerlich, vom Herzen? In 1. Petrus Vers 4, Kapitel 4, Vers 17, 1. Petrus Kapitel 4, Vers 17, da steht etwas Gewaltiges. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Geschwister, wir merken, dass die Not in den Gemeinden groß wird. Wisst ihr warum? Gott heiligt und Gott reinigt. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du beugst dich darunter und du lässt dich von Gott reinigen und heiligen, oder du haust ab. Es gibt ja so viele Schmetterlingschristen. Die sind heute hier, morgen in der Gemeinde, übermorgen dort. Am Ende ihres Lebens waren sie in jeder Gemeinde und überall war es nur blöde. Und eines Tages wird Jesus ihnen sagen, du weißt, du warst blöde. Weil du einfach dachtest, mit mir kann man so umgehen wie mit so einem Wald- und Wiesengott. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir aufpassen. Er wollte dem Gericht Gottes verlassen. Und viele, wenn in der Gemeinde Krisen kommen, dann kommen sie nicht mehr. Das sind Schönwetterchristen. Nur wenn alles glatt läuft, dann sind sie dabei. Dann sind sie in jeder Stunde und in jedem Gottesdienst. Und wenn es mal geistlich brennt, dann hauen sie ab. Fahnenflüchtige. Ist nicht das Wesen Jesu. Ist nicht das Wesen Jesu ist zu bleiben, wenn es brennt. Bist du auch so ein Mann? Oder knickst du ein, wenn die Stürme kommen in der Gemeinde, in dein Leben? Elimelech dachte, in Moab, da bleibe ich am Leben. Wie manch ein Christ hat gedacht, ach, wenn ich wieder meine alten Tricks mache, dann komme ich besser zurecht. Und er ist von Stufe zu Stufe immer weiter weggekommen vom Herrn. Wie furchtbar enden doch eigene Wege. Elimelech fürchtete, in Bethlehem nicht leben zu können und starb in Moab. Die Söhne folgten seinem Beispielen, nehmen sich moabitische Frauen und sterben im Feindesland. Welch eine Tragödie. Da starb Elimelech, der Mann Noomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth, und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion, und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Ja, Geschwister, eigene Wege führen immer in die Tragödie. Wie manch einer, den musste Gott von dieser Erde nehmen, nicht weil sein Plan erfüllt war, sondern weil er im Ungehorsam einfach weiterlief. Wir haben genügend Beispiele in der Bibel auch, wo Gott Menschen weggenommen hat auf dieser Erde, nicht weil ihr Plan erfüllt war, sondern weil sie einfach nicht gehorchten. Es werden viele eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen und sie müssen sich von Jesus anhören lassen: Ich hätte dich eigentlich gerne noch hier gelassen. Du hattest noch einen Auftrag, aber du hast einfach nicht gehört. Und bevor du noch mehr Blödsinn machst, musste ich dich nehmen. Nicht jeder stirbt im Willen Gottes. So manch einer stirbt durch eigenes Festhalten der Sünde. Ich möchte nicht so sterben. Ich möchte, wenn ich gehe, dass ich sagen kann: Herr, der Plan ist erfüllt. Der Mann stirbt, die Söhne sterben. Merkt ihr das? Die Not wird immer größer. Das hast du auch schon festgestellt. Du wolltest weg von Jesus und hast gedacht, jetzt geht's wieder vorwärts im Leben. Und dann hast du Party gemacht oder hast wieder deine alten Geschäftstricksereien gemacht oder was weiß ich, was du gemacht hast. Und am Ende ist alles wieder zurückgekommen. Und es ging dir dreckiger und elender als vorher. Diese Erfahrung wird jeder machen. Wer von Jesus Christus, der Quelle des Lebens, weggeht und trinkt von Wasserpfützen dieser Welt, der wird nie glücklich werden. Der wird nie glücklich werden. Wisst ihr, mein Herz blutet, wenn ich da lese, dass die beiden Söhne von Elimelech moabitische Frauen nahmen, die, wo Gott sagte, mach das nicht. Wie manch einer hat auch dort falsche Entscheidungen getroffen auf eigenen Wegen. Wenn du erstmal unterwegs bist auf einen eigenen Weg und nicht mehr im Gehorsam Gottes lebst, dann häufen sich Sünden über Sünden an. Und du machst so viele Kompromisse, die alle nach hinten losgehen. Wisst ihr, wir hinterlassen Spuren in unserem Leben. Und es gibt eine gewaltige Geschichte. Eine gläubige Frau war mit einem Trinker verheiratet. Und die Frau hat jahrelang gebetet. Und immer wieder ist der Mann abgehauen in der Kneipe, hat sich besoffen bis zur Bewusstlosigkeit. Und die Frau hat irgendwann gedacht, alles beten hilft nichts. Die war kurz davor aufzugeben. Und eines Abends geht der Sohn vor die Tür und kommt nicht wieder. Und er landet vor einer Tür, wo sein Vater bis zur halben Bewusstlosigkeit trinkt. Der Sohn öffnet die Tür, der Vater kriegt fast einen Herzinfarkt und sagt: Sohn, Sohn, wie hast du mich denn hier gefunden? Und der Junge sagt einen Satz: Vater, das war einfach. Ich bin deinen Fußspuren gefolgt. Der Mann steht auf, geht mit seinem Sohn, ohne ein Wort zu sprechen, nach Hause, schmeißt sich an diesem Abend vor Gott hin nieder auf seinen Boden und sagt: Herr, ich möchte nie wieder trinken. Und Gott hat diesen Mann befreit. Wo landen deine Kinder, wenn sie dir nachfolgen? In der Nähe Jesu? Wenn Menschen deinen Weg betrachten, wo landen sie? In der Gegenwart des Herrn? Geschwister, wir können uns nicht ohne eine geistliche Heimat, eine Gemeinde, auf dieser Erde Welt bewegen, ohne Schaden zu nehmen. Ach, Elimelech, du hättest Bethlehem gebraucht, die Gemeinschaft der Gläubigen. Was suchst du in Moab? Er hat seine Kinder mit rausgerissen, die sterben. Seine Frau ist Witwe. Was für ein Bild. Wie viel Elend durch eigene Wege. Wisst ihr, wir brauchen Gemeinschaft. Und zwar nicht in Moab. Die Bibel sagt, in der letzten Zeit werden viele vom Glauben abfallen. Der Hebräerbrief warnt, versäumt nicht eure Zusammenkünfte. Ein Judas hat gesündigt, wie Petrus. Ich würde sogar behaupten, dass Petrus noch krasser gesündigt hat. Aber Petrus ist in der Gemeinschaft der Jünger geblieben. Und Judas ging zu den hohen Priestern, keine wiedergeborenen gläubigen Menschen. Die waren kalt. Was interessiert uns das? Sieh zu, wie du zurechtkommst. Ja, so ist die Welt. Sie bietet uns Geld, dass wir den Herrn verleugnen. Und wenn wir Hilfe brauchen, so ist Satan. Dann tretet er in unser Elend uns noch ins Gesicht und lacht. Judas, wärst du doch zum Herrn Jesus umgekehrt. Wärst du doch dorthin gegangen zum Heiland. Wisst ihr, wir brauchen geistliche Heimat. Wir leben in einer Zeit, die wird immer dunkler. Und der Teufel möchte, dass du dein Leben auslebst. Er wird alles in Bewegung setzen, dass du nicht den Plan Gottes erfüllst. Und deswegen ist es so wichtig, dass du in der Gemeinde bleibst. Wenn du dich davon entfernst, dann wirst du landen wie Elimelech. Du wirst elendig zugrunde gehen. Ist nur eine Frage der Zeit. Das Dritte. Der Name Elimelech, wisst ihr, was das bedeutet? Mein Gott ist König. Man kann so einen Namen haben. Elimelech, mein Gott ist König. Man kann einen gewaltigen Namen haben und so gottlos sein. Wie nennen wir uns? Christen. Kinder Gottes nennen wir uns. Christen kommen von Christus. Wir sind Gesalbte. Leben wir auch als Gesalbte? Adel verpflichtet. Wenn du sagst, du bist ein Kind Gottes, dann hast du die Verpflichtung, so zu leben, wie dein König es bestimmt. Bist du dir dessen bewusst, wer du bist? Ich finde das so traurig. Elimelech, so ein wunderbarer Name. Und wisst ihr, Noomi bedeutet die Liebliche. Wir wollen Noomi betrachten mit dem Ziel zu verstehen, dass eigene Wege immer in die Dunkelheit führt. Diese Noomi, eines Tages ist diese Frau da ganz alleine. Doch die beiden Schwiegertöchtern dabei, die Orpa und die Ruth. Und dann passiert etwas in Vers 6. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Was passiert jetzt? Wisst ihr, was jetzt passiert? Das gehörte Wort, das Gott sich seinem Volk gnädig zugewandt hat, bewegt in ihrem Herzen den Wunsch, nach Hause zu gehen. Bruder und Schwester, und das ist etwas, was du vielleicht auch schon erlebt hast, dass ein Wort dich getroffen hat und du hast eine Sehnsucht gehabt, ich möchte wieder zurück. Ich möchte wieder zurück zu meinem Herrn. Ruth macht sich auf. Die Macht des Wortes, wisst ihr? Das Wort, das sie gehört hat, das war eine weite Reise, kein leichter Weg. Das Wort hat Ruth zurückgebracht. In Jeremia 23, Vers 29, da steht, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Das Wort Gottes kann das härteste Herz öffnen. Wie manch einer, wo man dachte, der wird sich nie wieder hinwenden zum Herrn, ist durch große Not, durch das Wort wieder zurückgewonnen worden. Wisst ihr, plötzlich sind Orpa und Ruth dabei zu sagen, Schwiegermutter, wir gehen mit dir mit. Und sie sagt, Leute, ich habe keine Söhne mehr und heiratet und geht wieder zurück nach Moab. Hört sich toll an, ne? Aber nur wenn man seine Bibel nicht kennt, hört sich das toll an. Wisst ihr, die Ruth, die kapiert und bleibt da, die Orpa geht wieder zurück. Aber wisst ihr, die Naomi, die Liebliche, anstatt für ihre Schwiegertöchter in Bethlehem gläubige, gottgewollte Männer zu suchen, schickt sie zurück nach Moab. Gläubige Menschen, die nicht mehr in der Verbindung mit dem Herrn stehen, die geben sehr ungeistliche Ratschläge. Man könnte sagen, Naomi, hast du nichts kapiert? Hast du denn überhaupt nichts kapiert? Willst du, dass deine Schwiegertöchter jetzt nochmal heiraten, Ungläubige, und dass sie wieder wegkommen? Wisst ihr, wenn man selbst nicht mehr in der Nähe des Herrn lebt, dann hat man geistlich keine Impulse mehr. Sie will ihre Schwiegertöchter in das gottlose Moab zurückschicken und erbittet dafür auch noch Gottes Gnade. So weit kann ein gläubiger Mensch abfallen. Dass sie das noch rechtfertigt, der Herr segne dich. Und schickt sie direkt in das Feindesland. Aus Naomi, die Liebliche, wurde Mara, sagt sie selbst. Das heißt, die Bittere. So gingen die beiden, Ruth und Naomi, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung und die Frauen sagten, ist das Naomi, die Liebliche? Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, die Bittere, denn der Allmächtige hat mich sehr bitteres Leid zugefügt. Merkt ihr hier etwas? Sie musste erkennen, dass sie nicht mehr im Gehorsam Gottes ihren Dienst versah. Ich bin nicht mehr die Liebliche. Ich bin bitter. Wohl den gläubigen Menschen, der, wenn er in Sünde gefallen ist, dass er zumindest da ehrlich wird. Das Schlimmste sind die Gläubigen, die in den Sünden noch tricksen. Für die gibt es keine Hoffnung. Es gibt nur Hoffnung für die, die in die Wahrheit wieder zurückgehen. Naomi tut das hier. Das muss beschämt gewesen sein. Die gucken alle und sagen, das ist doch Naomi, die kennen wir doch. Gesegnete Frau. Und sie sagt, bin nicht mehr Naomi. Bin Mara. Der Anfang in deinem Leben besteht dann, wenn du erkennst, dass du ganz weit weg bist. Und dass du aufhörst, Gott Geschichten zu erzählen und dir und andere. Man würde sagen, indem man blank zieht und sagt, Herr, ich bin weg. Ich bin nicht mehr in der Nachfolge. Alles das, was ich damals mal hatte, geistlich, ist weg. Und wisst ihr, dann passiert etwas. In Matthäus 5 wissen wir vom Herrn Jesus in der Bergpredigt etwas Wunderbares. Ihr seid das Salz der Erde. Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt nichts, zu nichts mehr als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Bruder, Schwester, du bist Salz. Bist du noch Salz? Oder bist du Zucker? Redest du nach jedem nach dem Mund? Bist du Zucker? Immer so zuckersüß. Bist du Salz? Salz ist konservierend, das bewahrt vor Zerfäulnis. Salz ist ein Bild, dass wir in dieser Welt, die den Tode geweiht, entgegengeht, dass wir leuchten, dass wir sagen, wir brauchen Christus, wir müssen mit ihm. Er ist derjenige, der das Ganze wieder umändern kann. Bist du noch Salz? Schmeckt man das bei dir? Oder bist du fade? Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter dem Schäfel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchten allen, die im Haus sind. Bist du noch Licht? Ich möchte dazu ein Erlebnis weitergeben von Heinrich Kemmler. Heinrich Kemmler ist damals viel mit der Bahn unterwegs gewesen. Und damals die alten Bahnstationen, da waren Lampen. Und er war auf einen Dienst und war ein bisschen spät dran und er ist ein bisschen zügiger gegangen. Und mit einmal knallt es. Und der Heinrich Kemmler läuft voller Wucht gegen eine Lampe und blutet. Und dann guckt er da oben hin. Es war eine Lampe, aber ohne Licht. Kann das sein, dass Menschen sich an dich schon blutig stoßen, weil du kein Licht mehr bist? Kann das sein, dass Menschen gehört haben, der und der ist Christ und sie kommen zu dir und sehen nichts? Du lässt das genau wie andere. Du zersorgst dich genau wie Menschen, die ohne Gott leben. Und sie gehen von dir weg und sagen, du, dann lasse ich das mit Jesus. Der ist ja schlimmer als ich oder die. Bist du vielleicht schon schuldig geworden, dass Menschen sich nicht bekehrt haben? Weil du sagst, du bist Christ, du bist Salz, du bist Licht und da ist nichts. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wie traurig, wenn unser Zeugnis gegenüber dem Volk Gottes und der Welt verbleicht. Aber dann kommen wir zum Schluss noch zu etwas Positivem. Naomi sagt in Vers 21 in Ruth 1, voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückgelassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? Sie muss bekennen, ich bin voll gegangen und ich bin leer zurückgekommen. Wahre Buße nennt Sünde beim Namen. Vielleicht kommst du in dein Leben nicht vorwärts, weil du deine Sünden nicht beim Namen aussprichst. Es gibt manche Menschen auch im Gebet. Ich habe mit manchen schon in der Seelsorge auf den Knien gelegen. Und dann höre ich so wie folgt. Ach, Herr Jesus, du kennst ja meine ganzen Sünden. Bitte vergib mir. Amen. Ich sage, Moment mal. Du hast betrogen. Nenn deine Sünde beim Namen. Sag, Herr Jesus, ich habe hier einen Menschen betrogen. Ich bin ein Betrüger. Und mit dieser Schuld komme ich zu dir. Herr Jesus, ich habe meinen Nachbarn fürchterlich beleidigt, habe ihn Schläge angedroht. Wegen dieser Sünde komme ich zu dir. Nicht verallgemeinern, wir sind so, wisst ihr, das bringt nichts. Sünde muss beim Namen genannt werden. Und dann ist etwas Wichtiges in Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt. Und das Wort lässt, das wird immer weggeradiert. Wer sie bekennt, ja, nee, da steht bekennen und lassen. Und dann kommen unsere Lieblingsausreden. Ich bin nun mal so, wie ich bin. Ich kann das nicht mehr hören, wenn Leute das zu mir sagen, weil ich werde aggressiv dabei. Die Menschen haben überhaupt nicht verstanden, was Jesus Nachfolge bedeutet. Ich bin nun mal so. Streich den Satz, wenn du Christ bist. Wenn du Christ bist, ist Jesus dein Leben. Du hast kein Recht mehr, das ist alles seins. Wenn Jesus wirklich der Herr ist, deswegen habe ich am Anfang das gesagt, dann gehört ihm alles. Der Hauseigentümer dieses Hauses, der hat Zutritt zu allem. Ich habe den Schlüssel. Ich kann überall reingehen. Hat Jesus in deinem Leben den zentralen Schlüssel? Ich meine jetzt nicht nur so oberflächlich, ich meine in alle Bereiche deines Lebens. Hat er die Schlüsselgewalt? Wer hat die Gewalt in dein Leben? Du oder er? Wenn wir eines Tages vor ihm stehen, wisst ihr, welche herrliche Freude das sein muss, dass wir vor ihm einmal sind und sagen, Herr, ich habe mit all meiner Schwachheit dir die Schlüsselgewalt auf Erden gegeben. Ich wollte, dass du in allen Bereichen meines Lebens der Chef bist. Wohl den gläubigen Menschen, der so stirbt. Und dann kommt zum Schluss etwas Unglaubliches. Vielleicht hast du dich heute in der Predigt wiedergefunden. Vielleicht musst du sagen, ich bin Naomi. Oder vielleicht musst du als Mann sagen, ich bin Elimelech. Dann möchte ich dir etwas zum Schluss noch mitgeben. Oh, ich habe einen wunderbaren Satz gelesen. Hört mal. Gott will aus uns für sich ein Denkmal seiner Liebe und Gnade machen. Oh, den Satz liebe ich. Lesen Sie mal. Gott will aus uns, auch aus dein Leben, für sich ein Denkmal seiner Liebe und Gnade machen. Wisst ihr, Ruth hat ja 4 Kapitel. Und das Ende vom Lied ist, dass Ruth den Boas kennenlernt. Gott schenkt Gnade. Sie bekommen einen Sohn. Und das ist Obed. Und Obed ist der Opa, der Papo von David. Obed hat dann wieder einen Sohn, ist Isai. Und das ist der Vater von David. Und wir wissen, aus dieser Linie kommt unser Heiland. Sieh mal, so kann Gott aus die verrücktesten Wege, ich weiß nicht, wo du dich verlaufen hast, aber ich weiß, dass die Liebe Gottes jeden findet. Das liebe ich an Jesus. Er ist ein Hirte, der guckt genau, wo seine Schafe sind. Der hat keine Angst, wenn du vielleicht in der Nähe von großen Bären und Löwen bist. Vielleicht hast du dich so mit dem Teufel eingelassen, dass du schon nachts Albträume hast. Dann sage ich dir es, dieser Jesus, der geht in dein Leben hinein und er erwürgt jeden Löwen und jeden Bären, der dich umbringen will, wenn du nur zu ihm kommst und sagst, Herr, vernichte die Sünde in mein Leben. Darauf wartet er nur. Und dann kommt er mit einer Gewalt und einer Macht. Und dann merkst du wieder, du kannst abends wieder ruhig schlafen. Dann merkst du wieder, Jesus ist wieder mein Ein und Alles. Dann merkst du wieder, dass dein Herz aufgeht beim Bibellesen. Dann merkst du wieder, dass am Sonntagnachmittag nicht so eine schlechte Routine hineinkommt. Ach, ich muss mal wieder unter das Wort, sondern du merkst wieder, Herr, ich darf dir dienen. Nimm das immer wieder mit, was ihr auch tut, dass es alles für unseren Heiland geschieht. Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Die Naomi, die hat Farbe bekannt. Und dann nimmt Gott und segnet Ruth und Boas. Und jetzt wisst ihr, ich möchte schließen noch mit einer Gnade. Wisst ihr denn, wer der Vater von Boas war? Das ist jetzt ein bisschen eine schwere Frage. Salmon. Und wisst ihr, und jetzt, das ist entscheidend, wisst ihr, wer die Mutter von Boas war? Rahel. Ja, genau die Rahel, diese stadtberüchtigte Frau. Matthäus 1, Vers 5. Ist das nicht ein Bild der Gnade? Dass Gott aus diesem verfuschten Leben der Rahel, weltbekannt, stadtbekannte Frau, alle haben sie abgeschrieben. Und Gott sagt, die Frau liebt mich. Die hat Buße getan. Dieses rote Band, die Erlösung auf Golgatha. Und sie hat damit bekannt, ich bin Sünder und ich brauche die Vergebung. Sie hat das rote Band am Fenster. Und ihre ganze Familie wurde gerettet. Nicht, weil sie so fromm war. Aber das rote Band, ein Bild für das Blut Jesu, für das Opfer des Herrn ist. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, diese Frau, die hat gedacht, welcher Mann heiratet mich noch mit meiner Vergangenheit? Und Gott schenkt ihr einen gläubigen Mann, Salmon. Und dann darf sie ein Kind bekommen. Und wisst ihr, was das ist? Boas. Und Boas wird dann Obed, sein Vater. Und dieser Boas ist mit in der Segenslinie. Ist das nicht ein gewaltigen Gott, den wir haben? Wisst ihr, eines Tages schreibt dein Leben Geschichte. Und wisst ihr, was Jesus will? Jesus weiß, dass weder du noch ich vollkommen sind. Jesus kennt alle Baustellen in dein Leben. Aber jetzt habe ich eine schöne Nachricht. Jesus ist der Baumeister. Und deswegen hält er das in deinem Leben aus. Wenn Menschen sagen, die Baustelle kriegt keiner hin, dann sagt Jesus, doch ich. Und das wünsche ich mir, dass dein und mein Leben in diesen Händen des guten Baumeisters ist. Sei nicht so dumm wie Elimelech. Lauf nicht weg, wenn es bremslich wird. Bleib in Bethlehem. Bleib in deiner Gemeinde. Bleib unter den Geschwistern. Bleib in der Nähe des Herrn. Und dann wirst du merken, dass Gott durchträgt. Oder? Haben wir doch alle schon erlebt. Gott ist auch heute noch derjenige, der das Zepter in der Hand hält. Lasst euch von niemandem erzählen, dass der Teufel die Erde regiert und bestimmt. Er ist nur der Handlanger Gottes. Oben im Regiment sitzt er. Und das darf dir Mut machen, lieber Bruder und Schwester. Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Deswegen eigene Wege, goodbye. Wenn du heute Abend gemerkt hast, mein Leben ist Elimelech und Naomi, dann ist es gut, dass du das heute Abend erkannt hast. Denn wenn wir jetzt gleich zusammen beten, und dann bleib nicht bei Elimelech und dieses Bild von Naomi stehen. Dann nimm Boas und Ruth und sag, Herr, du kannst aus den verrücktesten Lebensbiografien Segen machen. Und deswegen möchte ich jetzt mit uns beten.